Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3, Mittag.
Schuldig gesprochen. Israels Ex-Präsident Katzaf ist wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Bombe explodiert. Die Polizei vermutet, dass Anarchisten hinter dem Anschlag in Athen stecken. Tiefstand reicht. Dollar und Euro kosten uns Schweizer so wenig wie noch nie. Das Wetter im Norden Hochnebel, darüber und im Süden scheint die Sonne bei 1 bis 5 Grad. Info 3 mit Nicoletta Cimino und Philipp Bürkler. Er hat die Nachrichtenübersicht.
In Israel ist der frühere Staatspräsident Moshe Katsav wegen zweifacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Dem 65-Jährigen drohen damit mindestens 4 Jahre Gefängnis. Das Strafmaß wird später bekannt gegeben. Katsav ist auch wegen Justizbehinderung angeklagt worden. Das Urteil dafür steht noch aus. Katsav trat vor 3,5 Jahren zurück als Präsident, nachdem ihm mehrere frühere Mitarbeiterinnen sexueller Übergriffe beschuldigt hatten. Der Bundesrat weigert sich, Akten zum Fall des sogenannten Rütli-Bombers herauszugeben. Es geht um einen Sprengsatz, der nach der offiziellen Bundesfeier auf dem Rütli im Jahr 2007 explodierte. Die Bundeskanzlei hat eine entsprechende Meldung der Neuen Luzerner Zeitung bestätigt. Der Bundesrat halte die nachrichtendienstlichen Akten zurück, um Leib und Leben der Auskunftsperson zu schützen. Der eidgenössische Untersuchungsrichter Hans Baumgartner beklagt sich aber über diese Weigerung. Das betreffende Protokoll habe eine große Bedeutung für das Verfahren. Durch den Entscheid des Bundesrates werde die Justiz daran gehindert, die Wahrheit herauszufinden. Im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen ist vor einem Gerichtsgebäude eine Bombe explodiert. Das Gebäude hat nach Polizeiangaben rechtzeitig geräumt werden können. Unbekannte hätten telefonisch vor dem Anschlag gewarnt. Der Sprengsatz sei vor dem Gericht auf einem Motorrad installiert gewesen, so die Polizei. Die Wucht der Detonation ließ Fensterscheiben im Umkreis von fast 200 Metern rund um den Tatort bersten. Die Polizei verdächtigt anarchistische Gruppen. An das nächste World Economic Forum WEF in Davos ist auch ein Sohn des libyschen Staatschefs Muammar al-Gaddafi eingeladen. Saif al-Islam Gaddafi stehe auf der aktuellen Gästeliste, wie der Mediensprecher des WEF gegenüber der Nachrichtenagentur SDA erklärte. Vor einem Jahr waren die Fronten zwischen der Schweiz und Libyen verhärtet gewesen. Damals hatte es vom WEF geheißen, man lade niemanden aus Libyen ein, solange die Beziehungen nicht wieder normal seien. In diesem Jahr sind laut Reporter ohne Grenzen 57 Journalisten bei ihrer Arbeit getötet worden. Im vergangenen Jahr seien es noch rund ein Viertel mehr gewesen, heißt es im Jahresbericht der Organisation. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Entführungen. 51 Reporter seien gekidnappt worden. Als besonders gefährliche Länder nennt Reporter ohne Grenzen Afghanistan und Nigeria. Die Weltwährungen Dollar und Euro sind gegenüber dem Schweizer Franken erneut auf historische Tiefstände gefallen. Am Morgen sackte der Dollar erstmals auf 93,72 Rappen. Nach diesem Tauch erholte er sich wieder leicht. Der Euro rutscht auf 1,24 Franken ab. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.503 Punkten, ein Minus von 1,0%. Der Euro wird zu 1,2440 Franken gehandelt und der Dollar kostet 93,91 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Israels Ex-Präsident und die Frauen, warum Moshe Katsav wegen Vergewaltigung verurteilt worden ist. Der Bundesrat und der Rütli-Bomber, wie die Landesregierung eine mögliche Aufklärung des Falls verhindert. Und die Parteien und das Wahljahr 2011, welche Rolle die Bundesräte im Wahlkampf der Parteien spielen könnten. Zuerst jetzt aber die Wetterprognosen und die Verkehrsübersicht.
Im Norden sehr Hochnebel mit einer Obergrenze bei 1000 bis 1500 Metern. Sonst gibt es viel Sonnenschein. Das Thermometer erreicht im Nebel 0 mit Sonne 3 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich Nord und dem Gubristunnel Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Und in der Ostschweiz auf der A3 Richtung Chur zwischen Wallenstadt und Flums Stau wegen Verkehrsüberlastung.
Info 3, Mittag.
Er hatte immer wieder seine Unschuld beteuert, vergeblich. Der ehemalige israelische Staatspräsident Moshe Katsav ist am Morgen wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung verurteilt worden. Der Prozess gegen den ehemals höchsten Mann im Staat wurde in Israel mit viel Spannung und viel Emotionen verfolgt. Irin Meyer.
Der ehemalige Staatspräsident, ein Vergewaltiger. So brutal lautet das Urteil des Tel Aviver Gerichts. Es war abzusehen, seit Wochen schon. Obwohl der Prozess hinter verschlossenen Türen stattfand, sickerten Details an die Öffentlichkeit, widerliche Details und Äußerungen von Anklägern und Verteidigern. So soll der Staatsanwalt gesagt haben, der Angeklagte Moshe Katsav habe seine weiblichen Untergebenen als Reservoir betrachtet, aus dem er Sexualobjekte auswählen konnte, und dabei habe er seine Vorgesetztenposition missbraucht. Die Verteidigung dagegen bezeichnete die Zeuginnen als bereitwillige Partnerinnen in einer Büroromanze. Das Gericht glaubte den Frauen, die es wagten, gegen einen so prominenten Angeklagten auszusagen. Insbesondere der Hauptzeugin, einer 50-jährigen verheirateten Frau mit 3 Kindern, die Bürochefin im Tourismusministerium war Ende der 90er Jahre. Katsav war damals Tourismusminister. Laut Urteil hat der Minister diese Frau 2-mal vergewaltigt. Als er später Staatspräsident war, hat er laut Urteil erneut 2 weibliche Angestellte sexuell belästigt und genötigt. Das Strafmaß wird erst später bekannt gegeben. Auf Vergewaltigung stehen in Israel mindestens 4 Jahre Haft. Die Höchststrafe ist 16 Jahre Gefängnis. Moshe Katsav wollte nicht wahrhaben, wie ihm geschah. Erst auf extremen äußeren Druck legte er sein hohes Amt 2007 nieder und in einem Wutanfall beschimpfte er die Medien, eine Hetzjagd auf ihn zu veranstalten, auch wegen seiner ethnischen Herkunft. Katsav stammt aus einer jüdischen Einwandererfamilie aus dem Iran. Zuerst ließ er sich auf einen fragwürdigen Deal ein, den ihm die Ankläger anboten. Er gab die sexuelle Nötigung zu, im Gegenzug sollte die Anklage wegen Vergewaltigung fallen gelassen werden. Dann aber ließ er den Deal platzen und wollte seine Unschuld vor Gericht beweisen, wie er sagte. Das ist ihm nicht gelungen. Die Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit war laut Umfragen schon vor dem Urteil von der Schuld Katsavs überzeugt. Die Verteidigung klagte, es sei kein fairer Prozess gewesen, der Angeklagte sei vorverurteilt worden und das dreiköpfige Gericht, 2 Frauen und ein Mann, sei nicht objektiv gewesen. Die israelische Politik ist nicht arm an Skandalen und Katsav ist einer von mehreren hohen Amtsträgern, der vor Gericht landete. Doch Moshe Katsav war Präsident des Landes und Vergewaltigung ist ein sehr schweres Delikt. Er nahm weder auf das hohe Amt noch auf den Imageschaden Rücksicht, den er Israel zufügte. Ganz zu schweigen von den Opfern.
Info 3, Mittag.
Am 1. August 2007 explodierte an der Feier auf dem Rütli eine Bombe. Daraufhin wurden Ermittlungen eingeleitet, der mutmaßliche Täter gefasst. Jetzt wird bekannt, der Bundesrat hat entschieden, dass wichtige Akten des Nachrichtendienstes, die den Fall betreffen, nicht an die Ermittlungsbehörden ausgehändigt werden dürfen. Und damit kann der Fall des Rütli-Bombers möglicherweise niemals geklärt werden. Alexander Sauter.
Die Explosion des Sprengsatzes auf dem Rütli hallt auch über 3 Jahre später noch nach. Es geht um die Frage, was weiß der Schweizer Nachrichtendienst über den mutmaßlichen Rütli-Bomber? Denn kurz nach der Detonation hatte sich ein Mann bei der Kantonspolizei Aargau auf dem Posten in Baden gemeldet. Der Zeuge erzählte dem Polizisten in der mehr als einstündigen Einvernahme, er kenne den mutmaßlichen Bombenleger. Der Mann gab dem Beamten also den entscheidenden Tipp. Doch dieses polizeiliche Einvernahmeprotokoll hat der Nachrichtendienst kurzerhand zur Geheimsache erklärt und verschwinden lassen. Zwar teilte der Nachrichtendienst der zuständigen Bundesanwaltschaft den Namen des mutmaßlichen Rütli-Bombers mit, das entscheidende Protokoll und damit möglicherweise weitere wichtige Informationen blieben unter Verschluss. Jetzt hat der Bundesrat entschieden, der Nachrichtendienst habe richtig gehandelt, die Zeugeneinvernahme müsse dem eidgenössischen Untersuchungsrichter nicht herausgegeben werden. Das ist erstaunlich, denn erst noch im Frühling kamen die Juristen im Bundesamt für Justiz zum Schluss, dass der Nachrichtendienst die geheimen Akten herausgeben müsse. Der Bundesrat widerspricht mit seinem Entscheid also den eigenen Experten. Im Entscheid des Bundesrates, der Schweizer Radio DRS vorliegt, übernimmt die Regierung einfach die Argumente des Nachrichtendienstes. Der Schutz von Leib und Leben des Zeugen sei höher einzustufen als die Weiterleitung der Akten. Konsterniert reagiert der zuständige eidgenössische Untersuchungsrichter Hans Baumgartner. Ob er unter diesen Umständen den mutmaßlichen Rütli-Bomber überhaupt vor Gericht stellen könne, sei unklar.
Ob es schlussendlich dann für eine Anklage genügt, wenn man die Ausgangsverdachtselemente nicht mehr hat, dann das wird schwierig.
Baumgartner zeigt sich irritiert, dass der Bundesrat mit seinem Entscheid die Arbeit der Justiz faktisch verhindert. Er zieht Parallelen zum Fall der mutmaßlichen Atomschmuggler Tinner. Auch dort behinderte die Regierung die Ermittlungen.
Das macht einem schon Sorgen, das ist klar. Es ist ja nicht das erste Mal jetzt innerhalb kurzer Zeit, wo man das Gefühl hat, dass hier demokratische Grundsätze in Frage gestellt werden.
Der mutmaßliche Rütli-Bomber saß 10 Monate in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Tat. Gut möglich also, dass der Fall nie geklärt werden kann.
Info 3, Mittag.
In 36 Stunden knallen die Champagnerkorken zu Silvester und mit dem Jahreswechsel fällt auch der Startschuss zum Wahljahr 2011. Ein Jahr, das für die politischen Parteien enorm wichtig werden wird, denn es gilt nicht nur, die Sitze im Parlament neu zu besetzen, auch der Bundesrat wird wiedergewählt. Und je nach Wahlausgang könnte auch die Zusammensetzung der Landesregierung ändern. Wie also gehen die Parteien ins Wahljahr 2011 und welche Rollen spielen dabei ihre Bundesräte? Aus dem Bundeshaus berichtet Elisabeth Pestalozzi.
Die Wahlslogans für die Parteien sind gemacht.
Erfolg, Schweiz, CVP.
Sagen die Christdemokraten.
Schweizer wählen SVP.
Wirbt die Volkspartei.
Aus Liebe zur Schweiz.
Die FDP-Liberalen und nur die SP sagt einfach
ja.
So dezidiert die Werbebotschaften der großen Parteien, so klar ist ihr Ziel. Gewinnen, Wähleranteile erhöhen, wenn irgend möglich auch zusätzliche Sitze in National- und Ständerat. Die Wege dazu aber sind unterschiedlich. Für die FDP ist klar, eine ganz wichtige Rolle, noch viel wichtiger als bei den letzten Wahlen vor 4 Jahren, spielen ihre Bundesräte. FDP-Wahlkampfleiter und Vizepräsident Vincenzo Pedrazzini.
Wir stellen fest, dass es wichtig ist für unsere Basis zu wissen, wer unsere Leitfiguren sind, und dazu müssen sie wirklich physisch erfasst werden, gesehen werden.
Die FDP-Bundesräte Johann Schneider-Ammann und Didier Burkhalter werden also an zahlreichen Anlässen auftreten. Auch CVP-Bundesrätin Doris Leuthard wird im Wahljahr bei der Basis auftreten. Man wäre ja dumm, würde man ihre Ausstrahlung nicht nutzen, so Wahlkampfleiter und Zuger-Nationalrat Gerhard Pfister. Aber
der Bundesrat soll nicht ein einfaches Marketing-Tool der Parteien werden. Die CVP wird Frau Leuthard sicher nicht so im Wahlkampf einsetzen, wie das die SVP vor 4 Jahren mit dem damaligen Bundesrat machte.
Und mit dem Slogan «Blocher stärken, SVP wählen» die Wahlen gewann. Für die kommenden Wahlen setzt die SVP allerdings nicht mehr auf ihren aktuellen Bundesrat Ueli Maurer, sagt Parteipräsident Toni Brunner, der die Wahlkampfleitung gleich selber macht. Denn er ist überzeugt,
die Bundesräte werden keine entscheidende Rolle spielen in diesem Wahlkampf. Bundesräte eignen sich auch nicht als Wahlkampflokomotiven.
Für die SP hingegen steht noch nicht fest, wie sie ihre Bundesrätinnen einsetzen will. Natürlich seien Micheline Galmiret und Simonetta Sommaruga Identifikationsfiguren, betont Wahlkampf-Co-Leiterin Andrea Sprecher. Aber
wir haben auch andere Köpfe, die hier genauso zeigen werden und die genauso an vorderster Front für diese Wahlen einstehen werden.
Doch nicht nur was den Einsatz ihrer Bundesräte angeht, haben die Parteien ganz verschiedene Strategien. Auch sonst setzen sie im Wahlkampf auf unterschiedliche Mittel und Botschaften. Während die FDP vor allem in den Kantonen und mit Hilfe ihrer Basis der Partei ein gutes Image verpassen will, setzt die CVP auf ein Mittel, das sie bislang wenig genutzt hat. Sie lanciert im Frühling eine Initiative zu ihrem Kernthema Familie. Die SVP wiederum setzt ihr Geld ein, um mit möglichst vielen Plakaten ihre Botschaften zur Ausländer- und Europapolitik an ihre Wählerschaft zu bringen. Die SP schließlich will im Wahlkampf vor allem neue Kommunikationsmittel wie das Internet nutzen. Welche der verschiedenen Strategien der Parteien erfolgreich sind, das werden wir am 23. Oktober 2011 wissen.
Info 3. Nachrichten und Hintergründe auf DRS3, DRS-Virus und DRS4 News oder als Podcast auf drs.ch. Heute im Studio Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.